Und wir behandeln jetzt heute Nachmittag in den nächsten anderthalb Stunden die ersten drei Sendschreiben. Wenn Sie die Sendschreiben im Buch der Offenbarung lesen und durcharbeiten, dann stellen Sie sehr schnell fest, dass sie eines nicht sind. Sie sind nicht der Vorspann zu dem, was danach kommt. Sie sind nicht der Vorspann zu dem, was das Buch der Offenbarung in den Kapiteln 4 bis 22 sonst noch zu bieten hat. Sie sind nicht der Vorspann, den man notgedrungen auch mitnimmt, weil man sich interessiert für das, was danach kommt. Sie alle wissen, was ein Vorspann ist. Das sind diese etwas öden Minuten zu Beginn des Spielfilms, in denen man uns mit allerlei Informationen nervt, die uns überhaupt nicht interessieren. Uns interessiert nicht, wenn wir einen Film sehen, wer für Maske, Bauten und Regieassistenz zuständig ist. Uns lässt auch vollkommen kalt, welcher Herren- oder Damenausstatter die Schauspieler eingekleidet hat. Die Mitteilung, dass der Ton des Films in Dolby-Stereo-Qualität zu uns ins Wohnzimmer hineinschwappt, ist uns total egal. Und darüber hinaus wissen wir längst, dass die Übereinstimmung der Filmhandlung und der dargestellten Persönlichkeiten mit zur Zeit lebenden Personen vollkommen zufällig ist. Selbst die schriftliche Mitteilung über Vor- und Zunahmen des Produzenten und des Regisseurs berührt höchstens Filmspezies und andere seltene Exemplare. Uns aber ganz und gar nicht. Vorspanne sind langweilig. Wir nehmen sie als lästiges, aber unumgängliches Übel in Kauf. Wir nehmen sie in Kauf, weil wir interessiert sind an dem, was danach kommt. Und vielleicht nutzen Sie die Vorspannzeit, um eine Tüte Kartoffelchips zu öffnen, das Strickzeug bereitzulegen, je nach Geschmack, oder eine Flasche Wein zu entkorken. Aber richtig aufmerksam werden Sie erst, wenn der Vorspann vorbei ist. Die Sendschreiben im Buch der Offenbarung sind nicht der Vorspann zu dem, was danach kommt. Sie sind nicht der Vorspann, den man notgedrungen auch mitnimmt, weil es halt nicht anders geht. Wir würden den Sendschreiben bitter Unrecht tun, wenn wir sie in die Schublade Vorspann hineinzwängen würden. Sie gehören da nicht hinein. Die Sendschreiben der Offenbarung haben ihr ganz eigenes Gewicht und ihre ganz eigene Würde. Sie sind, so könnte man sagen, im Neuen Testament einzigartig. Sie sind, es klang heute Morgen schon bei Pastor Nestvogel an, es sind die einzigen Worte innerhalb des Neuen Testamentes, in denen sich der auferweckte und erhöhte Jesus nach seiner Auferweckung und Himmelfahrt direkt an seine Gemeinde wendet. Alle anderen Bücher des Neuen Testamentes sind auch von Gott inspiriert. Sie sind miteinander, Satz für Satz, Wort für Wort, unfehlbares Wort Gottes. Sie sind eindeutig, kraftvoll, verlässlich. Aber hier, in den Sendschreiben, spricht er selbst. Direkt und mit einzigartiger Autorität. Jesus, Gottes Sohn, Richter und Herr. Und darum hat jedes Wort, das uns die Sendschreiben präsentieren, ein sehr besonderes und großes Gewicht. Man könnte sagen, die Worte der Sendschreiben sind eine Art Vermächtnis. Zum ersten und zum letzten Mal wendet sich Jesus direkt an seine Gemeinde, um sie einzustellen auf ihren wechselvollen Weg durch die Zeit. Erst wenn die Zeit der Gemeinde abgelaufen ist, wird er wieder direkt das Wort an sie richten. Aber das wird dann unter gänzlich anderen und veränderten Umständen geschehen. Die Worte der Sendschreiben Jesu sind also eine eiserne Ration für die Gemeinde. Eine eiserne Ration, die gedacht ist für die Periode, für die Zeit der Gemeinde Jesu von ihren Anfängen bis hinein in ihre Endphase. Eine eiserne Ration, die uns auf der Spur halten soll, in der Nachfolge Jesu. Sieben verschiedene Gemeinden präsentieren uns die Sendschreiben. Sieben sehr verschiedene Gemeinden mit sehr verschiedenen Stärken und Schwächen. Und ganz wichtig, die Zahl sieben ist nicht zufällig, sie ist Absicht. Sieben, das klang auch heute Morgen schon an, ist in der Bibel die Zahl der Vollständigkeit. Und wenn Jesus hier ausgerechnet sieben konkrete Gemeinden in Kleinasien herausgreift und sie mit ihrem besonderen Profil beschreibt, dann ist damit klar, er meint alle. Er meint alle. Er meint seine ganze große Gemeinde, so wie sie weltweit besteht. Er meint mit den Sendschreiben alle Gemeinden. die seinen Namen tragen und die Stadt auf dem Berg und Licht der Welt sind. Sieben Gemeinden stellen uns die Sendschreiben vor, sieben Gemeinden mit jeweils typischen Stärken und Schwächen. Und wir wollen uns an ihnen orientieren. Orientieren in dem, was wir tun und in dem, was wir besser nicht tun. Ihre Stärken sollen uns Vorbild sein und ihre Fehler eine Warnung. Und dann sollen diese sieben Gemeinden in diesen sieben Sendschreiben auch ein Spiegel sein. Ein Spiegel, den wir benutzen sollen, mit dem wir lernen sollen, uns selbst einzuschätzen, wo wir stehen als Gemeinde, wohin wir uns bewegen und ob wir auf gutem Weg gehen oder auf unheilvollem. Eine Bemerkung noch vorweg, bevor wir uns den Sendschreiben direkt zuwenden. Das Buch der Offenbarung ist entstanden auf einer Insel im Ägäischen Meer, der Insel Patmos, wenige Kilometer vor der Küste Kleinasiens gegen Ende des 1. Jahrhunderts, ungefähr ums Jahr 90. Verfasst, auch das klang heute Morgen an, hat es Johannes der Apostel und Herrenjünger Jesu. Woher wissen wir das?
Da ist Patmos, die kleine rote Insel. Sehen Sie, wo mein Finger ist? Okay.
Und auch die anderen sieben Städte der sieben Sendschreiben habe ich Ihnen rot angemalt. Woher wissen wir, dass Johannes, der Apostel und Herrenjünger, die Offenbarung geschrieben hat? Pirschen wir uns heran an die Geschichte.
Zunächst mal, Johannes stellt sich vor in der Offenbarung. Im ersten Kapitel gleich dreimal, wenn Sie es aufschreiben wollen. Offenbarung 1, Vers 1 und dann noch Vers 4. Und Vers 9, und er stellt sich ganz am Ende dann nochmal vor, in Kapitel 22, Vers 8. Mit seinem Namen Johannes. Allerdings stellt er sich nur mit diesem Namen vor, nicht mit dem Titel Apostel Jesu Christi. Rein theoretisch könnte es also auch ein anderer Johannes als der Apostel und der Jünger Johannes gewesen sein, der das Buch der Offenbarung schrieb. Dass es sich bei dem Johannes der Offenbarung tatsächlich um den Apostel und Herrenjünger handelt, geht aber aus den Aussagen anderer Zeitzeugen mehr als deutlich hervor. Sämtliche kirchenleitenden Leute des 2. Jahrhunderts nach Christus, von Justin angefangen über Irenäus, Clemens, Tertullian bis Hippolyt und anderen, sie alle sind sich darin einig, dass es der Apostel Johannes ist, der Verfasser der Offenbarung ist und dass er auf der Insel Patmos in der Verbannung gelebt hat. Das heißt, die frühen kirchenleitenden Leute bestätigen ausdrücklich all die Angaben, die Johannes selber in Offenbarung 1, Vers 9 macht, dass er nämlich auf der Insel Patmos die Offenbarung geschrieben hat. Der Kirchenvater Irenäus teilt dann weiter mit, dass das Buch der Offenbarung gegen Ende der Regierungszeit des römischen Kaisers Domitian verfasst wurde. Domitian starb 96 nach Christus, also muss das Buch der Offenbarung irgendwann in den Jahren davor geschrieben worden sein. Das ist das eine. Dann gibt es aber auch innerbiblische Hinweise, die zeigen, dass Johannes der Apostel für die Abfassung der Offenbarung verantwortlich ist. Es gibt zwischen dem Evangelium des Johannes, das ja nachweislich von dem Jünger Johannes geschrieben wurde, es gibt zwischen dem Evangelium Johannes und der Offenbarung des Johannes auffällige sprachliche Übereinstimmungen. Ich zähle ein paar auf. Das griechische Wort Logos, das heißt übersetzt Wort, zur Bezeichnung einer Person, kommt nur im Johannesevangelium und im Buch der Offenbarung vor. Also zum Beispiel Johannes 1, Vers 1 und Vers 14 und Offenbarung 19, Vers 13. Dasselbe gilt für die Beschreibung Jesu als Lamm. Johannes 1, Vers 29 und 36 und Offenbarung 5, Vers 6. Dasselbe gilt für den Titel Jesus als Hirte. Diese Bezeichnung finden Sie in Johannes 10, sehr häufig, und auch in Offenbarung 7, Vers 17. Dann gibt es bildliche Ausdrücke, wie zum Beispiel Wasser des Lebens oder Brunnen und dergleichen. Auch diese besonderen Ausdrücke finden Sie im Johannesevangelium und in der Offenbarung. Ganz besonders dort. Johannes 4, Vers 10 und 14 Johannes Evangelium Kapitel 7, Vers 38 und dann zum Vergleich Offenbarung 7, Vers 17, 21, Vers 6, 22, Vers 17. Und dann gibt es noch besondere Worte, die vor allem im Johannes Evangelium und in der Johannes Offenbarung auftauchen. Zum Beispiel das Wort Aletinos, wahrhaftig, Martyria, Zeugnis, Nikao, überwinden, das wird uns nachher noch beschäftigen, und andere. Diese Worte treten vor allem im Johannes Evangelium und in der Johannes Offenbarung auf. Darüber hinaus, über diese sprachlichen Eigentümlichkeiten hinaus, zeigen gerade die Sendschreiben, dass der Verfasser der Sendschreiben die angesprochenen Gemeinden sehr genau gekannt haben muss und ganz selbstverständlich rechnete, dass er mit seiner Botschaft in den Gemeinden uneingeschränkt Gehör finden würde. Der Verfasser der Offenbarung muss also bei den Gemeinden Kleinasiens eine sehr hohe Autoritätsstellung gehabt haben. Die Frage ist also, hat es gegen Ende des ersten Jahrhunderts noch irgendeine Person gegeben, die bei den Gemeinden in Kleinasien eine so hohe Autorität genoss und dazu auch noch Johannes hieß? Und die Antwort lautet, es gibt keine, außer dem Apostel und Herrenjünger Johannes. Wir halten also fest, das Buch der Offenbarung wurde ums Jahr 90, ich streite mich nicht um Jahre, vom Apostel Johannes auf der Insel Patmos im Auftrag Jesu niedergeschrieben. Und damit wollen wir uns jetzt direkt den Sendschreiben zuwenden. Die erste Gemeinde, die uns vorgestellt wird, ist die Gemeinde in Ephesus. Es ist die Gemeinde ohne Liebe. Wir hören aus der Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt der, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So gedenke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Mit diesen Worten beginnt das erste Sendschreiben und es stellt sich sofort die Frage, wer ist der Engel der Gemeinde von Ephesus? Wir müssen diese Frage klären, sonst kriegen wir den Einstieg in die Sendschreiben nicht. Also, wer ist der Engel der Gemeinde von Ephesus? Für Engel steht im griechischen Text des Neuen Testamentes das Wort Angelos und das heißt eigentlich Bote. Oft sind in der Bibel mit diesen Boten eindeutig himmlische Wesen gemeint. Wir kennen sie am besten aus dem Bericht des Lukas über die Geburt Jesu. Lukas berichtet, dass der Engel des Herrn bei den Hirten nahe Bethlehem erschien. Und seine Erscheinung war so machtvoll, dass er zunächst unter den Hirten eine Panik auslöste. Lukas 2, Vers 9. Dann, Matthäus berichtet, dass nach der Versuchung Jesu in der Wüste Engel zu ihm kamen und ihm dienten. Matthäus 4, Vers 11. Die Apostelgeschichte schildert, wie der Apostel Petrus auf sehr ungewöhnliche Weise von einem Engel aus dem Hochsicherheitstrakt eines staatlichen Gefängnisses herausgeholt wird. Apostelgeschichte 12, 5 bis 11. Und auch wenn Sie das Buch der Offenbarung direkt durchlesen, werden Sie feststellen, es kommen an vielen Stellen Engel vor, die eindeutig als himmlische Wesen beschrieben werden. Zum Beispiel in Offenbarung 19, Vers 17, der Engel, der in der Sonne steht, den wir im März kennenlernen. Könnte hier im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus so ein himmlisches Wesen gemeint sein? Oder vielleicht so eine Art Schutzengel von Ephesus, wäre doch denkbar. Diese Deutung wäre vom Wort Angelos her durchaus möglich, aber sie ist nicht sehr wahrscheinlich. Wenn mit dem Angelos wirklich ein himmlisches Wesen gemeint wäre, kämen wir zu der erstaunlichen Tatsache, dass Johannes, der doch ganz offensichtlich ein Mensch ist, an Engel schreibt. Die Sendschreiben richten sich aber ganz ausdrücklich an Gemeinden und an niemand sonst. Wenn Sie nur mal schauen, Offenbarung 2, Vers 7 hatten wir eben. Da steht, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also konkrete christliche Gemeinden sind Empfänger der Sendschreiben, aber keine Engel. Und dazu kommt jetzt noch etwas. 5 der 7 Sendschreiben enthalten ein gerüttelt Maß an Kritik. Zum Teil knallharte Kritik am Lebensstil der angesprochenen Gemeinden. Wenn mit dem Angelos ein Engel im herkömmlichen Sinn gemeint wäre, also ein himmlisches Wesen, dann wäre er von dieser Kritik zumindest mit betroffen. Ein Engel Gottes käme plötzlich hinein in den Zusammenhang von Sünde und Fehlverhalten. Und das ist nun gänzlich unwahrscheinlich. Es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, wo ein Engel Gottes persönlich in Sünde und Fehlverhalten verwickelt wäre, in welcher Art und Weise auch immer. Mit dem Engel der Gemeinde in Ephesus kann also kein himmlisches Wesen gemeint sein. Es muss sich um eine andere Person handeln. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wichtig ist, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass in der Bibel auch Menschen als Engel bezeichnet werden. Johannes der Täufer zum Beispiel wird als Engel bezeichnet, der das Volk Israel auf das Kommen des Messias vorbereiten soll. Das steht in Matthäus 11, Vers 10. Wenn Sie jetzt die deutsche Übersetzung lesen, den Luthertext, ist das etwas schwierig für Sie, denn da steht einfach Bote. Im Griechischen steht aber Angelos, Engel. Anderes Beispiel. Als Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt und ihn massive Zweifel quälen, da schickt er einige seiner Mitarbeiter zu Jesus, die ihn fragen sollen, ob er der versprochene Messias ist. Und diese Mitarbeiter, die Johannes der Täufer losschickt, die werden auch als Angeloi, Engel, bezeichnet. Lukas 7, Vers 24. Und dann noch weiter. Lukas berichtet, dass Jesus die Gewohnheit hatte, auf seinem Weg durch Israel seine Jünger vorauszuschicken. Die hatten dann die Aufgabe, ein geeignetes Nachtquartier zu finden, also eine sehr bodenständige Tätigkeit. Und auch sie werden Angeloi genannt. Boten. Lukas 9, 52. Und dann schließlich ist da der Jakobusbrief, der erwähnt ein Ereignis aus dem Alten Testament, das mit der Einnahme der Stadt Jericho zu tun hat. Und er erwähnt die Kundschafter, die in diese Stadt hineingehen, um sie auszuspionieren, steht in Josua 2. Und auch diese Kundschafter werden im Hebräerbrief Angeloi, Engel, Boten, genannt. Jakobus 2, Vers 25. Halten wir das also fest, auch Menschen werden in der Bibel als Engel bezeichnet. Und zwar immer dann, wenn sie eine besondere Aufgabe haben, die ihnen aufgetragen wurde, und wenn sie dabei einen Weg zurücklegen. Wenn sie eine besondere Aufgabe haben, wenn sie einen Weg zurücklegen. Der Täufer Johannes ging in die Wüste, um das Volk Gottes auf den Messias vorzubereiten. Die Jünger des Johannes gingen zu Jesus, um Auskünfte einzuholen. Die Jünger Jesu gingen in die nächste Ortschaft, um ein Nachtquartier zu suchen. Und die Kundschafter im Buch Josua gingen nach Jericho, um die Stadt auszuforschen. Alle legten einen Weg zurück und alle hatten einen Auftrag. Ich habe Ihnen einen Engel mitgebracht. Alle legten einen Weg zurück und alle hatten einen Auftrag. Wie ist das jetzt bei dem Engel der Gemeinde in Ephesus? Legte der einen Weg zurück und hatte der einen Auftrag? Und die Antwort lautet, ich meine ja. Dazu muss man eins wissen, die ersten christlichen Gemeinden hatten eine ganz besondere, schöne Sitte. Wenn ein Apostel für längere Zeit ins Gefängnis kam, dann hielten die Gemeinden Kontakt zu ihm. Das heißt, einzelne herausragende Persönlichkeiten aus den Gemeinden machten sich auf den Weg, besuchten den Apostel, ermutigten ihn und unterstützten ihn auch finanziell. Oder auch mit notwendigen Büchern, Pergamenten und so weiter. Als der Apostel Paulus inhaftiert war, hielt zum Beispiel die Gemeinde von Philippi Kontakt mit ihm. einer der führenden Leute der Gemeinde von Philippi, ein Mann namens Epaphroditus, besuchte Paulus in der Zelle, ermutigte ihn und brachte auch finanzielle Mittel mit, um die Haft zu erleichtern. Paulus erwähnt diesen Abgesandten der Gemeinde in Philippi zweimal in seinem Brief an die Philipper und bedankt sich für den freundlichen Besuch. Wenn Sie es nachlesen wollen, Philipper 2, 25 und 4, 18. Also, auch Epaphroditus hatte einen Auftrag, Paulus unterstützen und ermutigen, und er legte einen Weg dafür zurück. Er erfüllte die typischen Kennzeichen eines menschlichen Angelos. So, und jetzt spitzen wir es zu. Jetzt kommt das Entscheidende. Als der Apostel Johannes das Buch der Offenbarung schrieb, befand auch er sich in Haft. Genauer, er befand sich in Verbannung auf der Insel Patmos. Es ist nun sehr wahrscheinlich, dass die Gemeinden in Kleinasien nach alter Sitte Kontakt mit ihm hielten. Sie schickten einzelne herausragende Leute zu Johannes mit dem Auftrag, ihn zu ermutigen und zu unterstützen. Sie schickten Angeloi, Boten, auf die Insel Patmos. Und darum ist es nur folgerichtig, wenn der Apostel Johannes sie in den Sendschreiben nun auch als Angeloi, Boten, bezeichnet. Also, Johannes war in der Verbannung auf der Insel Patmos. Er bekam Besuch von den Angeloi der Gemeinden in Kleinasien und sehr wahrscheinlich hat er die Gelegenheit genutzt und jedem von ihnen eine Kopie des Buches der Offenbarung in die Hand gedrückt und für seine jeweilige Gemeinde mitgegeben. Der Engel der Gemeinde in Ephesus ist also ganz einfach einer der führenden, herausragenden Leute in der Gemeinde von Ephesus. Der besuchte Johannes auf Patmos, unterstützte ihn und bekam bei dieser Gelegenheit die Sendschreiben und das gesamte Buch der Offenbarung übergeben für seine Gemeinde. Und jetzt schauen wir weiter. Wir wollen die Stadt Ephesus und die Gemeinde dort kennenlernen. Sie werden feststellen, es ist eine sehr interessante Stadt und eine sehr interessante Gemeinde. Das ist ein Stadtplan von Ephesus, den habe ich Ihnen mal mitgebracht, nach dem, was so bisher ungefähr ausgegraben wurde. Wenn man die Stadt Ephesus mit ein paar Worten beschreiben sollte, dann müsste man sagen, es war eine sehr quirlige Stadt. Selbstbewusst, kraftvoll, agil, voller Bewegung. Man könnte sagen, eine attraktive Stadt. Wenn auch mit viel Dunkelheit, verborgen unter der Oberfläche. Eine christliche Gemeinde in dieser Stadt musste, wenn sie überleben wollte, ebenfalls sehr selbstbewusst sein, sehr kraftvoll, agil und voller Bewegung. Sie musste in sehr starker Weise im Licht der Wahrheit Gottes leben, sonst würde sie von dieser Stadt förmlich erdrückt werden. Ephesus war Hauptstadt der römischen Provinz Asia, gelegen an der Mündung des Flusses Kaistros. Sie war eine echte Metropole, eine Stadt, könnte man sagen, vollgestopft mit Waren aller Art. Eine Stadt mit viel Geld, prächtigen Straßen, gediegenen Villenvierteln. Eine Stadt mit besten Verbindungen. Alle wichtigen Straßen in Kleinasien berührten auch Ephesus. Viele Handelsschiffe vom Ägäischen Meer fuhren auch Ephesus an. Und damit nicht genug, ganze Ströme von Touristen überfluteten Jahr aus Jahr ein diese Stadt. Das Theater von Ephesus fasste voll besetzt, immerhin 24.000 Besucher. Mit anderen Worten, Ephesus war eine Stadt mit Ausstrahlung. Das herausragende Symbol der Stadt war der Artemis- oder Diana-Tempel. Er war von gewaltiger Größe und zählte zu den 7 antiken Weltwundern. Er beherbergte in seiner Mitte ein ebenso monumentales wie hässliches, pechschwarzes Standbild. Das Standbild der Artemis oder der Diana, eine heidnische Gottheit. Zu der düsteren Atmosphäre dieses Artemis-Tempels passte die nicht weniger düstere Stimmung im gesamten Tempelareal. Das Tempelareal war ein Zufluchtsort für Schwerstkriminelle aller Art. Und zwar aus der gesamten Provinz. Wer immer es fertig brachte, nach einer schweren Straftat bis hinein in das Tempelareal zu kommen, durfte nicht mehr verhaftet werden. Er war vor jeder Form staatlichen Zugriffs sicher, solange er nur das Tempelgelände nicht verließ. Und so gaben sich Ganoven jeder Schattierung in Ephesus ein trautes Stelldichein. Gleichzeitig hatte das Rotlichtviertel von Ephesus auf dem Tempel sein angestammtes Revier. Unter dem Deckmantel heidnischer Religion wurde an der Prostitution kräftig verdient. Und wer jetzt denkt, dass all dies doch irgendwie abschreckend gewirkt haben müsste auf die Touristen, der täuscht sich. Gerade der Artemis-Tempel mit seiner brisanten Mischung aus heidnischer Religion, Gewalt und Erotik zog viele Fremde an. Die Leute graulten sich schon ganz gern mal ein wenig. Und gerade die Mixtur von Sex und Crime zeigte bei vielen von ihnen Wirkung. Das ist bis heute so. Und dann war da noch etwas. Es gab in Ephesus ein ganz besonderes Handwerk. Das waren die Silberschmiede. Wenn Sie die Silberschmiede kennenlernen wollen, dann schauen Sie in Apostelgeschichte 19, Vers 23 und 24 nach. Diese Silberschmiede stellten aber nicht nur so ein bisschen netten Silberschmuck her, um den dann zu überhöhten Preisen an erlebnishungrige Touristen zu verhökern, sondern sie machten es gleich richtig. Die waren spezialisiert auf Miniaturmodelle des schaurig schönen Artemis-Tempels und brachten diese silbernen Miniaturmodelle in großen Stückzahlen unter das Volk, ganz aus Silber, als Glücksbringer und als Talismane. Und das zu traumhaften Preisen, versteht sich. Die Silberschmiede und ihre Zulieferbetriebe waren so etwas wie die graue Eminenz der Stadt. Wer ihnen auf die Zehen traf, der schuf sich mächtige Feinde. Und der Apostel Paulus hat sehr, sehr unliebsame Bekanntschaft mit ihnen gemacht. Steht auch in Apostelgeschichte 19, Verse 23 bis 40, eine packende Geschichte. Ephesus war also nicht nur eine Stadt mit Ausstrahlung, es war auch eine Stadt, in der mit harten Bandagen gelebt und agiert wurde. Und Ephesus war eine Stadt, die gesättigt war mit Okkultismus, mit Magie und Zauberei. Und das wirkte sich aus. Es lag etwas Schmieriges über den Straßen und Gassen der Metropole. Und als die erste christliche Gemeinde in Ephesus entstand, wurden Zauberbücher, halten Sie sich fest, im Wert von 50.000 Denaren, das sind etwa 6 Millionen Mark, verbrannt. Das ist Ephesus. Und wenn wir jetzt diese Stadt vor Augen haben, ist eines klar, die Christen in dieser Stadt mussten kämpfen, von Anfang an. Die Stadt Ephesus, die ließ ihnen keine nette kleine Nische, in der sie wie graue Mäuse eine Randexistenz fristen und sich langsam entwickeln konnten, sondern die Christen in Ephesus, die mussten von Anfang an hinstehen für die Wahrheit Gottes, die mussten einstehen für den Glauben an Jesus in aller Öffentlichkeit, von Anfang an. Und ich glaube, dass es ein besonderer Triumph der Gnade Gottes ist, dass in dieser Stadt überhaupt eine Christengemeinde entstand. Der Apostel Paulus hat zuerst am Ende der zweiten Missionsreise Ephesus besucht, ungefähr 52 nach Christus. Steht in Apostelgeschichte 18, Vers 19 bis 21. Er evangelisierte, gründete eine Gemeinde und ließ dann zwei Mitarbeiter dort zurück. Die kennen Sie vielleicht, Priska und Aquila hießen die. Und dann auf der dritten Missionsreise kam er wieder nach Ephesus zurück, Apostelgeschichte 19, Vers 1 steht das, und blieb dort volle 3 Jahre. Er hat viel Zeit investiert in den Aufbau dieser Gemeinde und auch später ist Paulus in Gedanken immer wieder bei dieser Stadt und bei dieser christlichen Gemeinde gewesen. Nicht umsonst hat er ausgerechnet den Christen in Ephesus eine ausführliche Abhandlung über die geistlichen Kampf und die geistliche Waffenrüstung geschickt. Können Sie nachlesen im Epheserbrief, Kapitel 6. Das war kein Zufall, die standen ja mittendrin im geistlichen Kampf. Und noch unmittelbar vor seiner Reise nach Jerusalem und Rom hat er die Gemeindeleiter von Ephesus ein letztes Mal zusammengeholt, voller Unruhe und Sorge um die Zukunft. Apostelgeschichte 20, wenn Sie wollen, schlagen Sie es mit mir auf. Apostelgeschichte 20, Verse 28 bis 30. Da sagt Paulus zu den Leitern der Gemeinde von Ephesus: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Merken Sie, so viel Sorge um Ephesus, so viel Bangen um die Zukunft der Gemeinde da. Paulus wusste, wenn der geistliche Kampf in Ephesus verloren ginge, dann würde das die ganzen christlichen Gemeinden in der Region in Mitleidenschaft ziehen. Und wenn der geistliche Kampf in Ephesus gewonnen würde, dann würden alle Gemeinden in Kleinasien davon profitieren. So vergingen die Jahre. Und die Gemeinde in Ephesus wandelte sich. Und es ist interessant, welches Licht das erste der Sendschreiben auf den Zustand der Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts wirft. Schauen wir hin, was Jesus dieser Gemeinde zu sagen hat. Offenbarung 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Dieser erste Satz hat eine Botschaft und die setzt den Ton für alles, was folgt. Und die Botschaft lautet: Jesus ist Herr. Da sind die Sterne und die Leuchter. Da ist Jesus, der die Sterne in seiner Hand hält. Da ist Jesus, der zwischen den Leuchtern geht. Und diese Bilder, die kennen wir. Im ersten Kapitel der Offenbarung sind sie uns heute Morgen schon begegnet. Schauen Sie mal die Verse 12, 13 und 16 in Kapitel 1. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Aha. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Vers 16. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und wenn Sie dann weiterschauen nach Offenbarung 1, Vers 20, da wird es alles erklärt. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter, ist dies. Jetzt kommt die Erklärung. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Jesus ist Herr, darum geht's. Die sieben Gemeinden und die ganze Kirche Jesu Christi steht unter seiner Autorität. Und alle, die Verantwortung tragen in der Christenheit weltweit, sind in seiner Hand. Es ist in der Kirche Jesu Christi kein Raum, um demokratisch und mit Mehrheiten über das abzustimmen, was gilt. Sondern Jesus gibt die Wahrheit vor. Sein Wort allein ist verbindlich. Meine kleine Tochter Eva Lotta sagt immer, Jesus ist der Bestimmer in der Kirche. Und recht hat sie. Er ist der Bestimmer und niemand sonst. Und dann kommt da noch so ein Satz. Der kommt so oder ähnlich immer wieder in allen Sendschreiben. Ich kenne deine Werke. Vers 2. Ich kenne deine Werke. Und auch hier sind alle angesprochen. Verstehen Sie, Jesus kennt unsere Werke. Vor ihm ist keine Täuschung möglich. Er sieht die Fakten, alle. Er sieht, wo wir tatsächlich stehen als Gemeinde. Er kennt die geistlichen Kämpfe, in denen wir uns bewähren müssen. Aber auch die Behäbigkeiten, die sich eingeschlichen haben. Er kennt die Innenseite unseres Lebens als Gemeinde, nicht nur die äußere Hülle. Er kennt unseren Mut und unser geistliches Wachstum genauso wie unsere Feigheit und die falschen Kompromisse. Er sieht die Fakten, immer die Fakten, die guten und die hässlichen. Und er spricht die Fakten an, gerade auch hier in den Sendschreiben. Die Sendschreiben sind Schreiben, in denen Jesus Fakten anspricht, immer die Fakten. Wir spielen manchmal Theater vor uns selbst. Und auch vor anderen.
Jesus hält sich mit Theater nicht auf. Er spricht die Fakten an. Und das allein hilft uns.
Jesus, könnte man sagen, geht mit uns immer in die Fakten rein. Und er verändert die Fakten. Er bleibt nie an der Oberfläche. Er betreibt nie Kosmetik, wenn er uns anspricht.
Er geht immer an die Fakten ran, egal wie sie aussehen. Ob hell oder dunkel, ob hübsch oder hässlich. Und das ist unsere Hoffnung. Wir selbst sind manchmal nicht in der Lage, uns den Fakten unseres Lebens zu stellen. Wir laufen manchmal vor ihnen weg, weil sie uns zu furchtbar erscheinen. Wir sind anfällig für schöne Selbsttäuschung und raffinierte Illusionen. Jesus ist anders. Er stellt sich allen Fakten, auch den härtesten.
Und wenn er es kann, dann können wir es auch mit ihm.
Jesus kennt unsere Lage, auch die Lage unserer Gemeinde, und er ist der Herr unserer Lage.
Und jetzt hier im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus spricht Jesus die Fakten dieser Gemeinde an. Es sind gute und üble Fakten, aber alles Fakten. Schauen wir uns zunächst die guten an. Verse 2 und 3.
Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden.
Drei Worte zeichnen das Charakterbild der Gemeinde in Ephesus.
Mühsal, Geduld und Last. Für Mühsal steht im Griechischen das Wort Kopos. Das ist harte Arbeit, die bis an den Rand der Erschöpfung reicht.
Und Geduld kommt gleich zweimal vor in Vers 2 und 3. Dafür steht das Wort Hypomene. Das ist unbeugsames Durchhalten angesichts widriger Lebensumstände. Und für Last steht im Griechischen das Wort Ebastas. Und das heißt eigentlich Verfolgung, Unterdrückung, Gegnerschaft. Und daran wird deutlich, die Gemeinde in Ephesus hat es schwer gehabt.
Wir haben vorhin gesehen, dass Ephesus eine knallharte Stadt war. Stark, aber haltlos.
Und die Christen in dieser Umgebung mussten sich behaupten. Sie mussten sich auseinandersetzen mit einer Stadt, die geprägt war von Gier nach Geld, von Genussstreben in allen Schattierungen und von Okkultismus pur. Es blieb ihnen keine Zeit, um Atem zu schöpfen. Sie hatten nur die Wahl, ganz einzustehen für die Wahrheit Gottes oder unterzugehen. Und sie entschieden sich, und das ist positiv für das Erste, fürs Standhalten.
Das heißt, die Gemeinde in Ephesus war eine strahlende Gemeinde, ganz sicher auch eine evangelistische Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich nicht drückte vor der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. Eine Gemeinde, die eindeutig Position bezog. Sie war eine arbeitende Gemeinde. Sie arbeitete für die Ausbreitung der Wahrheit Gottes und sie wurde dabei nicht müde.
Verstehen Sie, die Christen in Ephesus hatten etwas Unbeugsames. Sie taten ihre Arbeit und sie ließen nicht nach. Sie rackerten unverdrossen für die Ausbreitung der guten Nachricht von Jesus. Und daraus kann man etwas lernen.
Es ist nach Aussage des Neuen Testaments für eine Gemeinde normal, dass sie arbeitet und hart arbeitet
und unter Druck steht und es nicht leicht hat
und doch treu weitermacht und die Arbeit nicht aufgibt.
Die Gemeinde Jesu ist immer eine arbeitende Gemeinde, die sich durch nichts von der Erledigung ihrer Aufgaben abhalten lässt. Und da ist noch etwas, das kennzeichnend ist, sein Arbeiter für die Gemeinde in Ephesus. Sie musste sich auch mit Unwahrheit auseinandersetzen, die aus ihrer Mitte kam. Sie stand nicht nur vor der Aufgabe, sich in der Stadt Ephesus gegen äußeren Druck zu behaupten, sondern sie hatte auch, und das war brandgefährlich, mit Unwahrheit zu kämpfen, die die Gemeinde von innen her zu zerstören drohte. Offenbarung 2, Vers 2b. Ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und dann geht es weiter. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden. Vielleicht erinnern Sie sich, Paulus hatte die Gemeindeleiter von Ephesus genau vor diesem Phänomen gewarnt. Aus eurer Mitte, hatte er gesagt, werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. So hatte Paulus es angekündigt.
Und jetzt war das Phänomen da.
Was waren das für Leute, die in Ephesus die Wahrheit Gottes entstellten und verzerrten? Zunächst sagt Vers 2, sie traten auf mit der Autorität von Aposteln,
ohne Apostel zu sein. Das heißt, sehr wahrscheinlich waren es Leute mit gewandtem Auftreten, die gut reden und ihre Sache auch ausgezeichnet verkaufen konnten. Möglicherweise waren es sogar Leute, die innerhalb der Gemeinde aufgestiegen waren in leitende Positionen und die jetzt viele Menschen in der Gemeinde erreichen und beeinflussen konnten. Und dann in Vers 6, da erfahren wir noch mehr, da wird die Gruppe mit Namen genannt. Aber das hast du für dich, heißt es in Offenbarung 2, Vers 6, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Nikolaiten, das ist der Name dieser gefährlichen Gruppierung. Der Name kommt vom griechischen Nikaolaos und heißt so viel wie Überwinder des Volkes. Und daraus lässt sich entnehmen, dass die Nikolaiten beträchtlichen Einfluss gehabt haben müssen in der Gemeinde von Ephesus. Und jetzt würden wir natürlich gerne mehr erfahren, wer diese Leute genau waren und was sie für Anliegen hatten. Nun ist es so, die Nikolaiten werden nirgendwo im Neuen Testament, außer hier in den Sendschreiben, erwähnt. Und auch die Akten der Kirchenväter geben nicht viel her. Und trotzdem lässt die Bibel uns nicht im Unklaren.
Wenn Sie einmal etwas vorausschauen in das dritte Sendschreiben, das Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon, da tauchen die Nikolaiten wieder auf und dort erfahren wir Näheres. Offenbarung 2, 14 und 15. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise, machen also dasselbe, an die Lehre der Nikolaiten halten.
Haben wir zunächst drei Namen, Bileam, Balak, Nikolaiten. Und alle drei gehören irgendwie zusammen. Wenn Sie im Alten Testament blättern, finden Sie sehr schnell heraus, dass Bileam ein falscher Prophet war, der etwa im 14., 13. Jahrhundert vor Christus lebte. Dieser Bileam, dieser Wahrsager, wurde von Balak, dem König des Volks der Moabiter, gerufen, um das Volk Israel zu verfluchen, das sich anschickte, das Land Israel einzunehmen. Bileam kam, nach einigen Zögern, zu Balak, segnete aber das Volk Israel zum großen Entsetzen Balaks und verfluchte es nicht.
Das klingt ganz positiv.
Tatsächlich aber war Bileam ein Feind des Volkes Israel und gab Balak später den Rat, das Volk Israel zum Götzendienst zu verführen, um so das Volk Gottes von innen her zu zerstören. Gehen Sie mal mit mir ins Alte Testament. Nur so studienhalber. 4. Mose 25, 1 bis 3. 4. Mose 25, 1 bis 3. 4. Buch Mose, Kapitel 25, 1 bis 3. Da finden Sie die Moabiter wieder. 4. Buch Mose, 25, 1 bis 3. Und Israel lagerte in Schittim. Da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Und der Zorn des Herrn entbrannte über Israel. Das ist das Ereignis. Und jetzt wird es kommentiert von keinem Geringeren als Mose selbst. Und zwar in Kapitel 31. Blättern Sie einfach mal 6 Kapitel weiter, Vers 16. 31, 16. Da sagt er, siehe, haben nicht diese, die Moabiter, die Israeliten durch Bileams Rat abwendig gemacht, dass sie sich versündigten am Herrn durch den Baal Peor, das ist ein heidnischer Gott, sodass die Gemeinde des Herrn, der Gemeinde des Herrn eine Plage widerfuhr. Bileam gab den Rat, das Volk Gottes von innen her zu zerstören durch Verführung zum Götzendienst. Die Lehre Bileams, die hier in Offenbarung 2, Vers 14 erwähnt wird, ist also die, dass er Götzendienst für harmlos und in Ordnung erklärte und so versuchte, das Volk Gottes von innen her zu zerstören. Bileam, so könnte man sagen, lehrte die Anpassung an die heidnische Umwelt. Er lehrte falsche Kompromisse. Und damit wird jetzt klar, warum es bei den Nikolaiten ging. Sie merken, wir setzen alles vorsichtig zusammen. Sie waren Irrlehrer, die Nikolaiten, die die Anpassung an die heidnische Umwelt lehrten. Sie waren Irrlehrer, die falsche Kompromisse salonfähig machen wollten in der Gemeinde von Ephesus. Und wenn Sie sich vor Augen führen, wie das normale Leben in Ephesus aussah, dann braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was die Anliegen der Nikolaiten waren. Sehr wahrscheinlich haben sie dafür geworben, dass die Christen in Ephesus sich nun endlich auch für heidnische Praktiken und heidnische Denkweisen öffnen sollten. Sie waren Synkretisten, Religionsvermischer.
Sehr wahrscheinlich haben sie auch gelehrt, dass Partnerwechsel, Ehescheidung, Ehebruch, möglicherweise auch Homosexualität in Ordnung sei.
Und mit ziemlicher Sicherheit haben sie gegen den Anspruch der Bibel gekämpft, dass Jesus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.
Sie merken, sie sind uns gar nicht so fremd, die Nikolaiten.
Auch heute laufen eine ganze Menge sehr beredte Nikolaiten in unserer Landeskirche herum,
die äußerst wortgewandt für nikolaitische Anliegen werben. Nichts Neues also unter der Sonne.
Okay, wie ist die Gemeinde in Ephesus mit diesen Nikolaiten umgegangen? Sie hat, könnte man sagen, sie hat das vorbildlich gemacht. Sie hat zunächst mal eines nicht getan, die Gemeinde in Ephesus, sie hat nicht den Kopf eingezogen, sie hat nicht weggehört, sie hat nicht alles laufen lassen, sondern sie hat diese gefährliche Irrlehre geprüft. Ja, wie denn? Sie haben das Schwert des Geistes genommen, die Bibel, so wie es Paulus sie im Epheserbrief gelehrt hat. Und dann konfrontierten sie die Lehre der Nikolaiten kompromisslos mit der Wahrheit Gottes. Das heißt, die Christen in Ephesus hatten den Mut, ihre Bibel einzusetzen und Lüge als Lüge zu entlarven.
Sie hatten das Mut, das Werkzeug einzusetzen, das Gott ihnen in die Hand gegeben hatte, sein Wort, die Bibel. Es ist, so könnte man sagen, vergleichsweise leicht, mit Hilfe der Bibel Irrlehre zu erkennen und Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Aber
es kostet Mut, diese Erkenntnis konkret umzusetzen. Man muss dann nämlich konkret auf einzelne Menschen zugehen und direkt in das Wespennest hineinstoßen und sagen, sie lehren nicht die Wahrheit, sondern die Unwahrheit. Und zwar an dem und dem Punkt. Und solange sie das nicht korrigieren, können sie in dieser Gemeinde nicht mehr öffentlich lehren. Sie haben kein Rederecht mehr. So etwas zu sagen, kostet Mut. Es birgt nämlich das Risiko, dass man ganz persönlich in eine brandheiße Auseinandersetzung hineingezogen wird, aus der man ohne Blessuren sehr wahrscheinlich nicht herauskommt. Aber es ist doch nötig, dass wir das tun.
Wenn wir nicht den Mut finden, Lüge und Wahrheit beim Namen zu nennen, wenn wir alles laufen lassen und allem und jedem erlauben, sich in der Gemeinde zu produzieren, dann wird über kurz oder lang die Gemeinde von innen her zerstört werden. Und jetzt möchte ich Sie auf etwas aufmerksam machen. Nochmal Vers 2, Offenbarung 2, Vers 2. Da steht, ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Das ist eine auffällige Formulierung. Die Christen in Ephesus konnten es nicht ertragen, dass in ihrer Gemeinde von einigen Leuten Wahrheit und Lüge vermischt wurde.
Das heißt, ihr Gewissen war intakt und sensibel. Und es ließ ihnen keine Ruhe.
Es regte und rührte sich so lange, bis sie aktiv wurden und einschritten gegen die Falschlehrer in ihrer Mitte. Ihr Gewissen setzte sie in Bewegung. Und das ist wichtig. Ich glaube, dass wir bestimmte, sehr unangenehme Aufgaben innerhalb der Gemeinde nur dann anpacken, wenn unser Gewissen uns treibt. Es gibt genügend Tätigkeiten, die verursachen keine Lustgefühle. Und die packen wir nur an, wenn unser Gewissen uns treibt. Dann klopft das Herz wild. Und in uns sträubt sich alles, diese leidige Sache zu bearbeiten. Aber wir wissen, wir müssen es doch tun, weil es vor Gott richtig ist.
Unser Gewissen rührt sich so stark, dass wir auf Dauer es nicht ertragen, tatenlos zu bleiben. Wenn es hart auf hart geht in der Nachfolge Jesu, wenn es hart auf hart geht in der Gemeinde Jesu, dann werden wir nur dann richtig handeln, wenn unser Gewissen uns treibt. Wenn es intakt ist.
Und darum die Bitte, achten Sie auf Ihr Gewissen. Vergewaltigen Sie es nicht, sonst nimmt es Schaden.
Es gibt Christen, die haben ihr Gewissen systematisch über die Jahre hinweg geschwächt und ausgeleiert.
Die bewahren selbst dann noch eine förmliche Bierruhe, wenn in ihrer Gemeinde völlig unbiblische Dinge gelehrt und gelebt werden.
So, als ginge sie das irgendwie nicht an. Wir brauchen Gewissenspflege, genauso selbstverständlich und regelmäßig, wie wir auch Zahnpflege betreiben.
Die Christen in der Ephesus-Gemeinde nehmen wahr, was läuft, und sie handeln.
Sie sind nicht stumm, nicht passiv, nicht träge. Sie sind nicht feige, nicht stumm und nicht nachgiebig.
Sie geben der Unwahrheit keinen Raum. Sie fassen zu. Sie kleiden sich nicht in Grautöne, sondern ins Licht der Wahrheit. Sie sind stark in der Wahrheit.
Und ich glaube, dass wir heute solche Gemeinden brauchen. Wir brauchen Ephesus-Christen. Ephesus-Christen, die durchblicken und unterscheiden können, was um sie herum vorgeht. Die Halbwahrheiten und Dreiviertellügen erkennen. Die die Bibel so genau kennen, dass sie sie einsetzen können wie ein Werkzeug.
Die zufassen, wenn Kirchenfunktionäre ihnen fromme Worthülsen servieren, die dazu bestimmt sind, sie sanft und gefügig zu machen. Die es sich nicht mehr bieten lassen, was ihnen in der Kirche zum Teil an lauwarmer oder gänzlich ungenießbarer Kost aufgetischt wird. Die sich wehren gegen die schier allgegenwärtige Bibelkritik und sie als das bezeichnen, was sie ist, die herausragende, kalt glänzende Irrlehre des 20. Jahrhunderts. Die sich gegen die Kaltschnäuzigkeit wehren, mit der Synoden und Kirchenleitungen die Ehe in Frage stellen und mehr oder weniger unverblümt Homosexualität propagieren. Die sich wehren dagegen, dass sie in kirchlichen Sonntagsreden hofiert und im Alltag von ihrer Kirchenleitung gedemütigt werden. Die noch das Rückgrat haben, Irrlehrern die Tür zu weisen. Wir brauchen Ephesus-Christen, die trainiert sind und handlungsfähig und die Wahrheit Gottes gebrauchen können wie ein Werkzeug. Und jetzt noch etwas, schauen Sie nochmal nach Vers 6. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse, sagt Jesus. Ich weiß nicht, ob sie zusammengezuckt sind bei dem Wort. Das Wort hassen in Jesu Mund. Steht so da. Und es ist wichtig, das nicht gleich herunterzuspielen oder eilig zu entschärfen. Jesus hasst die Sünde. Das ist ein Fakt.
Der heilige Gott hasst die Sünde. Sie steht seinem Charakter entgegen.
Er hasst die Sünde, aber liebt dennoch den Sünder. Und genau das kommt hier auch zum Ausdruck. Es sind die Werke, sehen Sie, die Werke der Nikolaiten, die Jesus hasst. Aber es sind nicht die Menschen, die Nikolaiten selbst, die der Hass trifft. Jesus lehrt uns, die Sünder zu lieben, aber die Sünde zu hassen. Und damit kommen wir zu den negativen Fakten, die in diesem Sendschreiben zur Sprache kommen. Und auch da geht es um die Liebe. Verse 4 und 5. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Die Stärke der Ephesus-Christen ist auch ihre Schwäche. Sie sind stark in der Wahrheit, aber schwach in der Liebe. Die Ephesus-Gemeinde ist eine kämpferische Gemeinde, ja. Sie ist eine mutige, selbstbewusste Gemeinde, ja, aber schwach in der Liebe. Jesus sagt es sehr genau, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt.
Das heißt, die erste Liebe war irgendwann mal da. Es gab eine Zeit, in der die Ephesus-Christen stark in der Wahrheit und stark in der Liebe waren. Aber die Gemeinde hat sich verändert, sie hat die erste Liebe hinter sich gelassen.
Was ist die erste Liebe? Wenn Sie ins Alte Testament schauen, zum Propheten Jeremia, Kapitel 2, Vers 2, da wird die erste Liebe mit einem anderen Ausdruck bezeichnet. Die Liebe der Brautzeit. Da wird das Volk Israel beschrieben, wie es in dieser ersten Liebe zu dem lebendigen Gott steht. Die Wüstenzeit. Und damit ist klar, wenn Jesus hier von der ersten Liebe spricht, dann meint er die Liebe der Gemeinde zu sich. Und die haben die Christen in Ephesus verlassen. Oder jedenfalls sind sie dabei, das zu tun. Die persönliche Liebe zu Christus verschwindet langsam aus der Gemeinde. Und das ist nun wirklich erstaunlich. Eine Gemeinde, die so stark war in der Ausbreitung der Wahrheit Gottes, verliert doch die Liebe zu Jesus. Wie ist so etwas möglich? Nun, das geht so zu, dass gerade bei engagierten Christen der Einsatz für Jesus manchmal die Liebe zu Jesus verdrängt. Und das ist leider nicht so selten. Und sehr oft geschieht es gerade bei denen, die unermüdlich arbeiten für die Ausbreitung von Gottes Wahrheit. Unmerklich verschieben sich im Laufe der Zeit die Schwergewichte in ihrem Leben. Die Arbeit für Jesus wird immer wichtiger, aber die Liebe zu ihm trocknet aus und verschwindet langsam. Und das Ganze ist ein schleichender Vorgang. Das Gefährliche bei dieser Sache ist, dass sie oft gar nicht richtig wahrgenommen wird. Man ist nämlich so beschäftigt und so aktiv,
dass man nicht mehr bemerkt, was innen drin geschieht. Die Liebe zu Jesus stirbt leise. Aber am Ende stehen Christen, die stark nach außen wirken und doch innerlich erschreckend hohl und leblos sind. Die Liebe zu Jesus hört auf, ihr Lebenselement zu sein. Ihr Herz lebt nicht mehr darin.
Das ist wie mit einem Fisch im Aquarium.
Das Wasser ist sein Lebenselement. Er bewegt sich darin, er lebt darin, er hat alles, was er braucht, es ist alles in Ordnung. Und da der Fisch ein kluger Fisch ist, weiß er das. Er weiß, das Wasser ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Er lebt davon. So weit, so klar. Eines Tages wird unser Fisch aktiv. Dagegen ist an sich nichts einzuwenden. Aber bei ihm geht die Aktivität so weit, dass es ihn glatt aus seinem Aquarium und aus seinem Wasser raushaut. Zunächst sieht die Sache gut aus, sehr aktiv, lässt sich gut an. Und ganz wichtig dabei ist Folgendes. Unser Fisch ist ein kluger Fisch, sagte ich schon. Er weiß nach wie vor, dass das Wasser ganz, ganz wichtig ist. Würde man ihn fragen, würde er sofort einleuchtend begründen können, warum Wasser wichtig ist für Fische. Nur, er selbst lebt nicht mehr darin. Er weiß nur noch, was richtig ist.
Endstation. Die Sache wird irgendwie unangenehm.
Es wird unübersehbar, dass irgendetwas nicht stimmt. Unser Fisch versucht nach wie vor aktiv zu sein. Er ist doch immer noch der festen Überzeugung, dass Wasser ganz, ganz wichtig ist für Fische. Aber er lebt nicht mehr darin. Er lebt ganz und gar nicht mehr darin. Er hat sein Wasser verlassen. Und die Folgen sind schlimm.
Und genauso läuft das auch in manchen aktiven, bibeltreuen Gemeinden. Unmerklich verschieben sich die Schwergewichte im Laufe der Zeit. Die Arbeit für Jesus verdrängt die Liebe zu Jesus. Und dabei sind die betroffenen Christen immer noch der Meinung, dass die Liebe zu Jesus ganz, ganz wichtig ist. Sie würden das auch jederzeit nach außen offensiv vertreten und in Bibelarbeiten sagen. Aber sie selbst leben nicht mehr darin.
Die Liebe zu Jesus prägt ihr Leben immer weniger. Ihr Herz ist auf Einsatz gepolt, aber es liebt nicht mehr. Sie vergessen, dass sie aus Gnade gerettet wurden. Sie vergessen das Wunder ihrer Bekehrung. Sie haben keinen Blick mehr für die Größe und Schönheit der Liebe Gottes. Sie empfinden die Freude nicht mehr über die Gegenwart Jesu in ihrem Leben und den Dank nicht mehr für seinen Opfertod am Kreuz. Die Liebe zu Jesus ist nicht mehr ihr Lebenselement.
Und ganz schwierig wird es, wenn so eine Gemeinde in die Jahre kommt und älter wird.
Denn die, die neu von außen dazukommen, die lernen die Liebe zu Jesus gar nicht mehr kennen. Die erleben nur noch eine Gemeinde, die kämpft und kämpft, aber die nicht mehr in der Liebe zu Jesus wirklich lebt. Und dann wächst sich das aus. Dann entsteht eine Gemeinde von Leuten, die keine eigene Beziehung zu Jesus mehr haben, sondern nur noch äußerlich für die Wahrheit einstehen. Es wird alles mit der Zeit starr und kalt und leblos. Und lieblos.
Und so eine Gemeinde war die Ephesus-Gemeinde. Eine Gemeinde, die in die Jahre gekommen ist. Eine Gemeinde, in der die Liebe zu Jesus vernachlässigt wurde.
Die Gemeinde von Ephesus war am Ende eine kalte Pracht.
Und darum ist die Mahnung Jesu an diese Gemeinde eine knallharte.
Nachmittag die Sendschreiben der Offenbarung, Teil 1, Teil 2 kommt dann heute Abend. Und wir behandeln jetzt heute Nachmittag in den nächsten anderthalb Stunden die ersten drei Sendschreiben.
Wenn Sie die Sendschreiben im Buch der Offenbarung lesen, durcharbeiten, dann stellen Sie sehr schnell fest, dass Sie eines nicht sind. Sie sind nicht der Vorspann zu dem, was danach kommt. Sie sind nicht der Vorspann zu dem, was das Buch der Offenbarung in den Kapiteln 4 bis 22 sonst noch zu bieten hat. Sie sind nicht
der Vorspann, den man notgedrungen auch mitnimmt, weil man sich interessiert für das, was danach kommt. Wir alle wissen, was ein Vorspann ist. Das sind diese etwas öden Minuten zu Beginn des Spielfilms, in denen man uns mit allerlei Informationen nervt, die uns überhaupt nicht interessieren. Uns interessiert nicht, wenn wir einen Film sehen, der für Maske, Bauten und Regieassistenz zuständig ist. Uns lässt auch vollkommen kalt, welcher Herren- oder Damenausstatter die Schauspieler eingekleidet hat. Die Mitteilung, dass der Film, dass der Ton des Films in Dolby-Stereo-Qualität zu uns ins Wohnzimmer hineinschwappt, ist uns total egal.